Wir hatten am Anfang mal einen Kunden, der hat einen Riesenskandal im Laden gemacht. Was ist das für ein Saftladen, der, wie wir überhaupt ein Unternehmen haben könnten, weil es abends um 5 mal keinen Mandelcroissant mehr gab. Wer denn jetzt dastehen würde, er käme von keine Ahnung woher gefahren und würde jetzt ohne Mandelcroissant zurückkommen. Das kann ja überhaupt nicht sein.
Die süße Kunst. Ein Podcast über Konditorei und Desserts in und um Dresden. Hallo und herzlich willkommen zu Die süße Kunst, einem Podcast über handwerkliche Konditoreikunst und Patisserie in und um Dresden. Mein Name ist Janosch Förster, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Archiv der Kulinarik an der SLUB Dresden. Neben mir sitzt Professor Josef Mazerath, Ernährungshistoriker von der TU Dresden. Zusammen haben wir 2025 eine Ausstellung zur Geschichte der Konditorei und der Desserts gemacht. In unserem Podcast lassen wir aktive und ehemalige Konditorinnen und Patissiers zu Wort kommen. Wir wollen von Ihnen wissen, was bietet die handwerkliche Konditorei heute? Aus welchen Produkten wird die feine Patisserie hergestellt? Welcher Stil oder Trend ist heute angesagt? Gab es exquisite Desserts auch in der DDR? Und was trinkt man eigentlich am besten zum Abschluss eines Menüs? Kaffee oder doch lieber einen edlen Süßwein? Heute zu Gast sind Jördis Dietzel und André George. Sie betreiben die Patisserie Emoir in Dresden-Striesen und der Neustadt. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, dann starten wir mal.
Was mich interessieren würde, ist, wie wird man eigentlich Konditorin, Konditor? Wie ist es bei Ihnen gelaufen und wie kam es eigentlich zum Emoir?
Mein Vater hat auch eine Bäckerei, Konditorei in Meißen gehabt. Er hat letztes Jahr aufgehört mit 75. Und für mich gab es eigentlich nie eine Option, oder ich habe eigentlich nie groß drüber nachgedacht, irgendwas anderes zu machen als Bäcker oder Konditor. Ich habe angefangen mit Bäcker, habe eine Bäckerausbildung gemacht, hinterher eine Konditorausbildung in Frankreich gemacht und mich dann ein bisschen in der Weltgeschichte rumgetrieben. Wie es zum Emoir kam, ich hatte eine relativ klare Idee, was ich machen möchte. Und wie jedes Kind einen Namen braucht, braucht immer auch ein Unternehmen einen Namen. Und weil ich sollte nach Sri Lanka gehen, um da ein Hotel, eine Patisserie und alles drum und dran aufzubauen. Aber da mein Arbeitgeber, angeblich war alles fertig, aber letztendlich hat sich das ein Jahr hingezogen, weil sie keine Baugenehmigung bekommen haben. Und ich habe da eben viel Zeit gehabt und hat mich an den Strand gelegt mit einem französischen Wörterbuch, das Seite für Seite durchgeblättert. Was mir denn gefallen könnte von Namen. Es sollte ein französischer Name sein, kurz, einprägsam und schön.
Bis eh hat's gereicht. Dann ist er eingeschlafen.
Aber es ist durchaus gängig. Also wenn man den Namen erwähnt, dann wissen viele schon, ach ja, Emoir.
Naja, einprägsam.
Ja, genau. Hat geklappt sozusagen. Und wie ist bei Ihnen?
Wie sind Sie? Ich habe schon immer gern gebacken. Ich war die zu allen Familienfesten den Kuchen gemacht hat und sich gerne als Kind ausprobiert hat, rumtoben durfte in der Küche, ohne dass man Ärger bekommen hat. Und habe dann nach dem Abitur die Entscheidung gehabt, entweder zu studieren oder erst die Ausbildung zu machen. Habe für mich dann die Entscheidung getroffen, erst die Ausbildung zu machen, mit dem Hintergedanken, sonst ist man noch älter, wenn man in der Berufsschule sitzt. Und habe den Weg von der verkürzten Ausbildung genommen, über 2 Jahre. Und habe somit dann die Ausbildung erstmal abgeschlossen, genau. Durfte dann auch einige Erfahrungen im Ausland sammeln. Auch über viele Kontakte, die der Herr George vermitteln konnte. Und habe mich so weitergebildet und bin dann wieder zurückgekommen nach Dresden, ins Altbekannte. Und konnte dort dann das auf den Tisch bringen, was ich gelernt habe.
Also das heißt, Sie haben im Emoir gelernt?
Genau.
Ja.
Genau. Lange ist es her.
Darf ich bei Herrn George noch fragen, wo Sie denn überall gewesen sind? Sie haben das so salopp umschrieben.
Also Ausbildung habe ich gemacht in Frankreich, dann Belgien, dann kurzzeitig Spanien, dann England, dann Mexiko 2 Jahre lang, dann wieder ein Jahr in England. Ja. Und dann Sri Lanka, dann hier in Dresden zwischenzeitlich.
Ja. Und wie kann man so eine Karriere machen? Wird man da weiterempfohlen oder muss man sich da jedes Mal neu bewerben oder wie geht das? Das ist ja so rund um die Welt eigentlich.
Ja, es ist, ich wollte nach Frankreich gehen und habe mich da mal erkundigt. In einer Patisserie in Straßburg war das, glaube ich. Und er hat mich dann an die Compagnon du Devoir empfohlen. Das ist eine französische Handwerkervereinigung, die das eben ein bisschen sehr strukturiert und sehr straff auch eine Ausbildung macht. Später bin ich dann auch zu denen gekommen, die hatten damals ein Haus in Köln, wo es dann einen Sprachkurs gab und alles. Und bei denen habe ich dann eine Ausbildung in Frankreich gemacht. Über die bin ich dann nach Belgien gekommen. Nach Belgien musste ich dann zur Bundeswehr.
Belgien heißt Brüssel, oder?
Brüssel, ja. Mhm. Wo ich dann mit der Bundeswehr fertig war, wusste ich nicht so richtig, was ich mache. Und dann zurück nach Frankreich, Belgien, London hat mich auch sehr interessiert. Dann habe ich mal einen angerufen, der mit mir bei der Bundeswehr war und hier auf einen Kaffee trinken wollen. Und er hat gesagt, nee, ist schlecht, ich bin in England. Weil er über eine Beziehung nach England gekommen ist. Und so war für mich eben die Entscheidung gefallen, wo ich als nächstes hingehe. Und in England hatte ich dann nach einigen Etappen einen Chef-Patissier, der dann mit seiner Frau zurück nach Mexiko gegangen ist und der wollte, dass ich mitkomme. Ich wollte zwar eigentlich immer noch gerne nach Brasilien, aber so bin ich nach Mexiko gegangen, weil ich auch einen Freund hatte, einen Franzosen, der immer nach Mexiko wollte. Also sind wir dann zu dritt nach Mexiko gegangen.
Würden Sie denn sagen, dass das einen Unterschied macht, ob man in Brüssel, in London oder in Mexiko arbeitet? Als Patissier habe ich jetzt verstanden.
Also ich habe eigentlich immer französische Chef-Patissiers gehabt. Mhm. London ist, eigentlich kann ich jetzt nicht sagen traditionell, vielerorts sehr traditionell noch. Ich hätte fast gesagt ein bisschen hinterm Mond, aber es hat sich in den letzten 20 Jahren sehr viel gewandelt. Auch da war ich in einem chinesischen Restaurant, Dimsum-Restaurant mit französischer Patisserie-Vitrine. Mhm. Und das war eigentlich in ganz Großbritannien bekannt, eigentlich auf dem höchsten Niveau, was es in Großbritannien so gab. Das war sehr interessant. In Mexiko ist eben die Auswahl der Zutaten etwas geringer oder nicht so breit gefächert, wie das bei uns ist. Und zugänglich. Es gibt auch kein pasteurisiertes Eis oder Eis mit Frischei gemacht und ist auch keiner krank geworden. Also von daher ganz entspannt. Es gibt kleine Unterschiede, aber letztendlich habe ich ja meistens so französische Patisserie gemacht und irgendwo ist es dann doch relativ ähnlich geblieben.
Ja.
Die direkt zur Patisserie oder Süßspeisen gibt es in Mexiko nicht allzu viel. Die Engländer traditionell mit ihren Puddings ist eben auch relativ begrenzt. Aber generell weltweit, was Süßspeisen anbelangt, ist eben eigentlich französische Patisserie oder in Belgien ist es auch eher französisch, relativ ähnlich.
Mhm. Ja, also sind Sie da im Wesentlichen fündig geworden und haben sich so einen Fundus aufgestellt, mit dem Sie arbeiten können?
Ja.
Mhm. Und haben Sie so ein persönliches Vorbild unter den berühmtesten Patissiers, wo man sagt, ich will das mal so machen, wie die das machen? Oder wie ist es mit den, es gibt ja auch viele so kompetitive Sachen in der Konditorei, dass man irgendwelche Weltmeisterschaften oder sowas teilnimmt. War das mal ein Ziel oder ist das eigentlich gar nichts so für Sie?
Es gibt einen, den ich sehr schätze, der ist auch Vize-Weltmeister geworden, hat auch andere Sachen gewonnen. Und die dritte sind sie, glaube ich, nur geworden bei der Weltmeisterschaft, weil die Torte nachgefroren war bei der Präsentation. Ansonsten habe ich auch sehr viel Respekt vor meinem Chef in Frankreich, den sämtliche Kompetitionen zu ihm relativ egal waren, aber er war damals, es war nicht in Paris, aber besser und teurer als die beste Patisserie von Paris, wo es ihm wirklich nur um Qualität und die Qualität der Zutaten geht. Und ich habe auch andere Freunde, die sehr tiefes Wissen haben über die physikalischen und chemischen Prozesse, die dabei vonstatten gehen. Direktes Idol jetzt, muss ich sagen, Ich stehe jeden früh vorm Spiegel und sage, Mann, bin ich toll.
Alles klar.
Nein, aber es gibt eine ganze Reihe von Leuten, vor denen ich sehr viel Respekt habe. Aber jetzt direkt große Wettkämpfe oder Weltmeisterschaften, sowas ist jetzt, habe ich gar keine Zeit für sowas.
Ja. Aber ich habe jetzt gedacht, wenn Sie selber so eine Reise durch die Welt gemacht haben, und Sie haben so jemanden Tolles, den Sie da ausbilden können, da haben Sie da auch die Türen geöffnet, dass sie auch mal in die Welt kommt.
Oder? Ja.
Das ist und, wichtig, oder?
Ja, und es geht, oder wie überall, es gibt Menschen und es gibt, wie soll ich jetzt sagen, es gibt Stars oder Fachidioten oder sowas. Mhm. Und bei vielen Leuten, die ich eben sehr respektiere, ist für mich eben auch das Menschliche sehr wichtig. Also sind wirklich gute Leute, nette Leute, die viel können und viel wissen, aber es auch nicht groß und mit den Breit tragen, sondern einfach machen. Mhm. Und vor solchen Leuten habe ich eigentlich mehr Respekt als vor irgendwelchen Instagram-Stars oder...
Ja, ja. Es ist ja in den Spitzenkirchen oft ein sehr rauer Ton. In den, ich weiß nicht, die Patissiers sind immer ein bisschen noch separat und für sich. Und kann man da bedenkenlos junge Frauen sozusagen auch durch die Welt schicken?
Wenn ich jetzt sage, was ich denke, wird mir vielleicht heute Nacht die Scheibe eingeworfen, das kann durchaus passieren. Rauer Ton, ich glaube die Zeiten, als ich in London, ich war im Probearbeiten, ich habe dann mittags angerufen, dass ich woanders anfange. Der Küchenchef, der hat während des Service nur drei Worte benutzt, das war fucking asshole, cunt und bitch. Seinem Sous-Chef, der neben ihm gearbeitet hat, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat, hat er in die Knie getreten oder ihm einen Topf in den kochenden Zeug über den Latz gekippt. Es war damals achtbestes Restaurant weltweit. Ist aber eigentlich das Einzige, was ich so gesehen habe, wo das so zugeht. Mhm. Ansonsten denke ich, ist der raue Ton ein bisschen, gehört der Vergangenheit an. Mhm. Aber ich bin auch der Meinung, dass viele jüngere, aufstrebende Talente, wie soll ich jetzt sagen, weichgespült sind. Also nur begrenzt belastbar emotional und physisch. Mhm. Und ja, es ist einfach eine andere Zeit und die Zeit ändert sich.
Ja.
Und von daher... Dieser raue Ton, denke ich, das ist lange Geschichte.
Ja, es lässt nach. Hm?
Ja.
Ja.
Mhm. Ich habe sowas nicht erlebt. Klar gibt es einen rauen Ton, klar gibt es eine Anweisung, aber eine Anweisung in einem Geschäft, wo was abzuliefern ist und eventuell auch auf Zeit in einem Restaurant, ist einfach ein Ton, der eine klare Information zügig und ohne Fehlinterpretation weitergibt. So, und dann ist meine Aufgabe einfach zu sagen, ja, und sicherzustellen, dass das Produkt in der Zeit dort ist. Das ist nicht böse gemeint in dem Sinne, es ist einfach eine Anforderung, die ich jetzt erfüllen muss. So, und wenn ich diese Anforderung erfülle, dann ist auch alles in Ordnung. Und wenn ich die nicht erfüllen kann und dann in Heulen ausbreche und mich gestresst fühle und meinen Therapeuten suchen muss, dann liegt es vielleicht daran, dass ich mein Handwerk noch nicht gut genug beherrsche und dann ist es an mir, das zu lernen, dass ich es gut beherrsche. So wie jedes Handwerk. Wenn man Steinmetz ist, muss man auch lernen, wie man die Steine bearbeitet. Und der Chef sagt, so und so muss es aussehen. Und wenn es nicht so aussieht, wie es auf dem Bild aussieht, dann ist es schlecht und dann wird gesagt, bitte nochmal. Und wenn nicht ein Bitte erfolgt, ja dann nochmal, weil warum muss ich mein Bitten? Das ist mein Job. So. Ja, ist halt die meine Meinung dazu. Aber so einen rauen Ton mit den Knie treten, angeschrien werden. Es ist mal laut, aber vielleicht auch einfach, weil es in der Produktionsstätte laut ist. Aber also so richtig aggressiv habe ich das nicht erfahren. Nee.
Also einer, der den ich am meisten respektiere, ist mein ehemaliger Küchenchef aus dem Bülow-Palais, der Herr Schröer. Wenn der Spüler gefehlt hat, hat er sich in die Spüle gestellt und abgewaschen, hat die Lehrlinge seine Positionen kochen lassen, damit die Lehrlinge was lernen. Und wenn er sich aufgeregt hat, ist er ins Kühlhaus gegangen, hat dort rumgeschrien oder gegen die Wand getreten und Dampf abgelassen, aber hat es nie irgendwie an den Leuten ausgelassen.
Es ist ja aber auch eine wahnsinnige Stressposition für jemanden, Ungelernte zu beaufsichtigen, zuzusehen, dass der Gast trotzdem zufrieden ist. Den Gast interessiert das nicht, ob da 5 Auszubildende gerade sitzen, die noch nicht wissen, was sie machen. Und es gibt auch nicht immer genug Facharbeiter vielleicht, die das 1:1 zahm erklären können, jetzt in der Position, wo es gerade gebraucht wird, weil einfach die Zeit dafür gerade nicht da ist. Und dann hat man schon als Aufsichtsperson oder Küchenchef dann in dem Fall die Verantwortung, dass es sauber rausgeht, das Produkt, und auch dem Chef, der vielleicht ganz oben steht, die Genugtuung bringt und dem Gast die Genugtuung bringt. Und dann habe ich einen großen Respekt vor den Leuten, die solche Produktionen leiten. Und wenn dann der Ton mal ein bisschen klarer ist, es ist ja nicht schlimm. Und dann haben manche Menschen vielleicht nicht so die Energie, das jetzt zu regulieren. Und dann fallen halt mal 2-3 andere Worte, wie das jeder Mutter bei ihrem Kind vielleicht auch mal passiert. Und dann ist der Tropf gelutscht.
Okay. Ich hätte noch eine eher kulinarische Frage, die wir auch schon im Vorgespräch so ein bisschen angerissen haben. Es geht mir eigentlich nochmal darum, was trinkt man denn eigentlich zu einem Patisserie-Produkt? Es gibt ja im Emoir auch Kaffee, auch sehr guten Kaffee. Machen das die meisten Leute, weil tatsächlich traditionell man ja zum Dessert früher zumindest Dessertwein gereicht hat. Das gibt es natürlich im Emoir jetzt nicht. Aber wie stehen Sie dazu? So, würde man ein Produkt aus Ihrer Patisserie mit einem Getränk begleiten, und wenn ja, mit welchem?
Ich würde Wasser trinken.
Ja.
Würde ich mich anschließen. Zu den klassischen Zupfkuchen oder Streuselkuchen passt halt ein Kaffee dazu, weil Kaffee sich mit diesem Aroma ja auch ergänzt, auf eine gewisse Art und Weise. Es hat ja einen Grund, warum Kaffee und Kuchen nachmittags auch oft groß geschrieben wird bei vielen. Entweder es ist die Gewohnheit, aber es hat ja irgendwo auch einen Ursprung. Passt bestimmt auch zu vielen Dingen. Kaffee, Zimt, Schokolade, passt schon zusammen. Aber die Patisserie waren bei uns die Törtchen, die nicht auf Streusel, Zimt, Zucker aufgebaut sind, sondern sich an anderen Geschmacksrichtungen orientieren, an anderen Rohstoffen, würde ich tatsächlich auch das Wasser wählen.
Darf ich noch was sagen, was Sie wahrscheinlich beide nie mitkriegen? Wenn ich bei Ihnen einkaufen komme, ist immer eine Schlange. Aber das ist natürlich ein hervorragendes Zeichen für die Qualität, die Sie da anbieten.
Sie kommen zur falschen Uhrzeit.
Kann das übrigens bestätigen.
Das ist doch toll, wenn es so begehrt ist.
Es ist schön. Also es ist ein sehr schönes Gefühl zu merken, dass die Arbeit und Mühe, die man in etwas reinsteckt, gewertschätzt wird, dass sich ein anderer Mensch hinstellt und in seine Morgenroutine einplant. Weiß ich nicht, wie lange stehen Sie? 10 Minuten? So. Vielleicht auch mal im schlimmsten Fall 15 Minuten zu warten, wo wir von unserer Seite aus sagen können, wir haben alles getan, dass es für Sie so schnell und reibungslos wie möglich geht. Wir haben so viele Personen, wie auch nur irgendwie hinter diese Theke passen, hingestellt und sich selbst überlassen.
Ja. Ich nutze Zeit immer, um die Auslagen zu bewundern. Das macht die Entscheidung.
Das kann ich bestätigen, genau. Ich finde das gar nicht schlecht, wenn ich ein paar Minuten stehen muss. Auch meine Tochter muss immer erst die Macarons studieren, damit sie weiß, weil sie darf nur 3, welche sie dann nehmen kann. Insofern braucht man auch ein bisschen Zeit in der Schlange. Das
Was ist der Favorit?
Ich glaube, im Moment ist es Karamell.
Aber also wir hatten am Anfang mal einen Kunden, der hat einen Riesenskandal im Laden gemacht. Was ist das für ein Saftladen, ja, wie wir überhaupt ein Unternehmen haben könnten, weil es abends um 5 mal keinen Mandelcroissant mehr gab. Wer denn jetzt dastehen würde, er käme von keine Ahnung woher gefahren und würde jetzt ohne Mandelcroissant zurückkommen. Das kann ja überhaupt nicht sein.
Aber Mandelcroissants müssen ja auch frisch sein.
Ja,
klar.
Ich würde jedem Kunden immer empfehlen, früh um 4 oder um 5 in die Backstube zu kommen und ein Croissant so 30 Sekunden, nachdem es aus dem Ofen kam, zu essen. Das ist... Also würde ich mal als Rat, einfach klopfen, reinkommen. Komisch angeguckt werden, also mit den Blicken muss man dann auch leben können. Aber ansonsten ist kein Problem. Wer die Tür findet, hat gewonnen.
Ich wüsste gerne, ob es Konditoreierzeugnisse gibt, die Ihnen besonders gut munden, die Sie besonders mögen.
Favoriten?
Ja.
Ich glaube, ich würde klassisch alles mit Vanille nehmen.
Mhm.
Doch. Was einfach ist. wo man nicht lange drüber nachdenken muss, sondern so Comfort Food, wie man gerne mal einen Burger isst, würde ich ad hoc alles nehmen.
Was für eine Vanille nehmen Sie?
Wir haben
Tahiti.
Madagaskar haben wir da oder Tahiti?
Mhm. Beide.
Beide haben wir da. Momentan ist es auch ein bisschen einfacher, da ranzukommen wieder.
Man bekommt es gerade hinterhergeworfen.
Ah ja.
Ja, also für mich wäre es Vanille. Alle Produkte mit Vanille. Also eine Vanillesoße.
Ich dachte, es wäre jetzt vielleicht nach Tageszeit unterschiedlich, ob man vielleicht so eine Tahiti-Vanille nimmt oder Bourbon-Vanille oder so. Madagaskar-Vanille. Die schmecken ja auch ein bisschen unterschiedlich.
So besonders bin ich dann nicht.
Okay.
Vanillesoße. Ja. Ich glaube, ich würde es runterbrechen auf Vanillesoße.
Wenn wir über die Konditorei sprechen, wenn Sie bei MOA arbeiten, was nutzen Sie normalerweise für Zutaten, die relevant sind für Sie? Gibt es da was, was tabu ist oder umgekehrt was positiv?
Wenn wir nach dem Ausschlusskriterium gehen, was tabu ist, sind alle Sachen, was der Chef gerade sagt, die Convenience-Produkte sind. Also wir verzichten komplett auf künstlich nachgemachte Sachen. Hartfried Gasur ist jetzt auch nur was, um Schokolade in dem Sinne nachzumachen und einfacher zu... Es ist einfacher, damit zu arbeiten. Die Verarbeitung ist einfacher. Das würden wir nicht verwenden. Alle anderen Convenience-Produkte wie Kaltcreme-Pulver, sowas nehmen wir auch nicht. Jegliche chemischen Konservierungsstoffe nehmen wir nicht. Fruchtpasten, irgendwelche künstlich nachgemachten Dinge, die irgendwas replizieren sollen, was es eigentlich natürlich auch gibt, da würden wir drauf verzichten. Mhm. Das bedeutet, was wir alltäglich benutzen, sind alle natürlichen Rohstoffe. Also Butter, Zucker, Mehl, natürlich. Und dann dazu Obst, Molkereiprodukte, jegliche Art. Schokolade. Kuvertüre, ja, natürlich auch ganz viel. Bisschen saisonabhängig. Natürlich im Sommer möchte die Kundschaft mehr Frisches. Das bedeutet, es ist schon mehr saisonales Obst. Mhm. Aber im Winter, gerade die Weihnachtszeit, ist natürlich dominiert von allen Kuvertüre-Erzeugnissen, die man irgendwie sich vorstellen kann. Genau.
Ja.
Aber Zucker ist, glaube ich, das, was wir mengenmäßig, müsste ich jetzt lügen, am meisten verbrauchen.
Mhm. Trotzdem ist ja die Frage, wie hoch ist der Zuckeranteil bei den Produkten? Haben Sie da eine Idee, wie man das am besten beschreibt? Ist es viel Zucker? Ist es sehr süß? Viele Sachen sind ja heute gerade, die Industrie herstellt, sehr voll mit Zucker.
Es ist schon viel Zucker drin in unseren Produkten, aber dann kann man auf das, was man wirklich konsumiert, das bestimmt auch ein bisschen reduzieren. Gerade bei den Mousse-Törtchen, wo wir auch viel produzieren, hat man so viel Luft untergeschlagen in Mousse, dass es am Ende des Tages das, was man wirklich isst, natürlich nicht mehr so viel auf einmal ist. Bei uns in der Produktion ist es natürlich kiloweise, was wir da in die Rezepte reintun, aber jeder Kunde bekommt natürlich nur ein kleines Stück. Wenn man dann natürlich Produkte auswählt als Kunde wie ein Brownie, ja, den haben wir nicht Zucker reduziert, weil es ja dann doch schon ein Genussmittel ist und ein kleines Luxusgut, was man sich gönnt am Ende von einer Mahlzeit oder am Ende von einem anstrengenden Tag, wo wir dann persönlich sagen als Laden, wir reduzieren hier keinen Zucker, das ist das, so wie es kommt, kommt es auf den Tisch und das ist traditionell nur mal mit viel Zucker.
Mhm. Genau. Ist Säure und Zucker als Balance ein Thema?
Nicht im Direkten, dass wir jetzt aufstehen, ein Rezept angucken und sagen, haben wir das jetzt hier ausbalanciert. Aber wenn man natürlich seine Produkte probiert oder das erste Mal was ausprobiert, fällt einem natürlich schon auf, ob ein Produkt ausbalanciert ist oder nicht. Und dann tut man da Änderungen vornehmen, dass es nicht nur süß schmeckt, sondern natürlich die Komponenten auch durchkommen, die geschmacksgebend sein können, außer süß. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, ob der Chef...
Also generell... sind alle Rezepte, die ich aus Frankreich so habe, deutlich zuckerhaltiger. Also wir verwenden teilweise nur die Hälfte oder weniger als die Hälfte an Zucker als in den Originalrezepten. Aber gerade bei Mousse hat eben der Zucker eben einen stabilisierenden Effekt durch der gekochte Zucker. Und da sind eben dann aufgrund der physikalischen Stabilität, die es eben haben muss oder bringen muss, auch Grenzen gesetzt, wie weit man da wirklich runtergehen kann mit dem Zucker.
Klar, und das soll ja am Ende auch noch Dessert schmecken.
Ja, klar. Aber auch oder nicht nur süß.
Nee, nicht zu süß, aber auch schon Konditorei,
ja.
Anforderungen erfüllen. Wir haben ja eben auch schon mal im Vorgespräch darüber nachgedacht, dass inzwischen in der Patisserie in manchen Restaurants dann auch Gemüse oder Salate eingesetzt werden. Ist das für Sie auch ein Thema?
Ach, ich hatte auch schon Blauschimmel als Dessert mit rote Johannisbeere, ob solche Sachen sind, oder mehrfach rote Beete, Blauschimmel, solche Sachen habe ich auch schon öfters gehabt. Viele Menschen sind aber nicht unbedingt empfänglich dafür. Also es ist dann schon wirklich was für Spezialisten, die es wirklich eben wollen. Mhm. Aber für die breite Masse ist es eben noch ein bisschen zu abstrakt, soll ich sagen.
Ist zu fordernd wahrscheinlich.
Ja.
Dass der Kunde, der zu uns kommt, weil wir sind ja immer noch eine Bäckerei, Konditorei. Wir sind jetzt kein Sterne-Restaurant, wo man sich auch ein bisschen überraschen lässt in manchen Etablissements. Und reingeht mit einer Erwartung von, ich schau mal, was heute kreiert wird, was der Chef heute darbietet. Mhm. Ich lasse mich überraschen, sondern der Kunde kommt mit, ich möchte jetzt, auch wenn er es wahrscheinlich nicht so überlegt, aber der Gedanke, ohne den auszusprechen, ist ja meist schon, ich möchte jetzt was Süßes, was Knuspriges oder was Schokoladiges. Mit der Erwartungshaltung kommt man ja eigentlich zu einer Bäckerei oder zu einem Konditorei.
Ja.
Und dann in der Theke zu stehen und zu wählen zwischen was Schokoladigem, was Fruchtigem, was man kennt und auch grob einordnen kann, was einen erwartet und so einer Überraschung und so einem, ich will nicht sagen vor den Kopf gestoßen, eine Paprikamousse oder ein Ziegenkäse-Rote-Bete-Sorbet hatten wir mal.
Sehr gut.
Rote-Bete-Sorbet, ja, und Ziegenkäse.
Nicht Ziegenkäse, Ziegenmilch.
Ziegenmilch-Eis.
Das ist das Problem. Viele sagen Ziegenkäse, gerade die Verkäufer, und Ziegenkäse sind dann doch ein bisschen abstoßender, als Ziegenmilch eigentlich ist am Ende.
Es war sehr cremig, selbst für Menschen wie mich, würde ich jetzt sagen, die keinen Ziegenkäse mögen, war es angenehm zu essen, weil es gut ausbalanciert war. Da wäre man vielleicht wieder bei der Süße und der Säure. Es war sehr, sehr gut ausbalanciert, sodass, obwohl man mit dem Gedanken, ich mag keinen Ziegenkäse, reingegangen ist und jetzt so die imaginäre Unterhaltung, wenn man jetzt was isst in seinem Kopf, war es sehr gut. Mhm. Es war ausbalanciert. Und dann hat man vergessen, dass man eigentlich Ziegenkäse nicht mag, weil die Komposition, wenn man es jetzt hochgetrabt ausdrückt, sehr gut war.
Mhm. Aber das ist ein Bereich, der eher neu ist in der Patisserie. Also ich bin zwar mal darauf gestoßen, dass es in Österreich im späten 19. Jahrhundert schon Mohnnudeln gab, also Kartoffeln, die sind so püriert, also Richtung Gnocchi. Mhm. Und dann werden die in Butter gedreht und dann anschließend in Mohn. Und das ist ein relativ verbreitetes Essen, also ein Dessert, Nachtisch in Österreich bis heute.
Ah, mit Vanillesoße. Es ist schon süß gemacht.
Ja,
die Mohnnudeln sind meistens mit Vanillesoße.
Ja.
Also ich, für meine Zeit, ich kenne das viel.
Ja.
Also seit meiner Lehre hat man auch in der Lehre schon oft davon gehört, dass herzhaft oder im Kopf herzhaft kombinierte Komponenten auch in der Konditorei oder Patisserie verwendet werden, aber meist im Kontext von Restaurants.
Ja. Aber Mohnnudeln, die gehen doch schon relativ in die Breite, ne? Dass man Nachtisch mit Kartoffeln hat, verblüfft die meisten.
Ja, aber Kartoffelkuchen gab es bei der Oma früher auch schon.
Hm. Klar.
Ersatzprodukt vielleicht, um Masse zu bringen, neutral genug, um es zu süßen. Das fände ich jetzt gar nicht so befremdlich. Kartoffeln.
Machen wir noch ein anderes Fass auf. Gestaltung. Wo würden Sie sich da einsortieren? Was machen Sie für einen Stil? Es gibt ja da vom Bauhaus angefangen über ja heute auch Konditoren, Konditorinnen, die Comics nachstellen, ob das jetzt Darth Vader ist, der da als Eis verkauft wird, oder vielleicht eine Torte mit einem Frosch mit Krone drauf oder mit High Heels oben auf der Torte. Natürlich auch essbar. Aber wie würden Sie Ihren Stil beschreiben?
Ich denke, wir bleiben, wenn ich das so sagen kann, dem Handwerk relativ treu. Wir probieren nicht, Sachen darzustellen, die der Sache an sich fremd sind. Denn Darth Vader hat nichts mit der Konditorei zu tun. Einen High Heel eigentlich auch nicht. Ich denke, wir probieren in letzter Zeit auch oder schon seit einiger Zeit auf so viele Schnickschnack, der keine Aussage zum Geschmack trifft, keine Aussage zur Herstellung trifft, keine Aussage zu dem Produkt an sich trifft, zu verhindern und eher die Dekoration oder die Ästhetik durch die Inhaltsstoffe wieder aufleben zu lassen. Also dann ist die Dekoration das, was auch drinne ist und die Formen oder die Formgebung ist eher durch handwerkliches Geschick erzeugt und nicht durch Silikonformen, die irgendwie gefüllt und rausgepresst wurden, was, sagen wir, künstlich erschaffen wurde. Mhm. Ich denke, dann ist unser Stil schon eher natürlich.
Ja.
So würde ich es beschreiben.
Das Produkt bestimmt das Aussehen.
Es ist ästhetisch ansehnlich, würde ich behaupten und hoffen, so dass ein Kunde, der sich jetzt nicht mit dem Handwerk auskennt, auch kurz überlegt, wie wurde das denn jetzt gemacht? Aber es steht meist einfach nur handwerkliches Geschick oder handwerkliches Können dahinter, die Praxis, die Technologie und nicht unbedingt eine Silikonform, eine bunte Farbe oder ein essbares Bild. Mhm. Im Sinne von ausgedruckt an einer Fotodatei.
Sind in Ihrem Betrieb Schaustücke noch ein Thema? Also Hochzeitstorten, um mal ein gängiges Beispiel zu sagen? Verkaufen Sie eher andere Sachen?
Sagen wir so, wir haben eben den Ruf, oder wir machen ein bisschen was anderes, deswegen kommen auch viele Leute zu uns mit Vorstellungen, die sind technologisch nicht umsetzbar, einfach von der Stabilität. Ich kann keine dreistöckige Mousse übereinander setzen, das funktioniert einfach nicht. Und B, mit Sachen, wo der Arbeitsaufwand, ja, das funktioniert vielleicht in Indien, in Deutschland einfach nicht zu bezahlen ist. Beziehungsweise, ich hatte in London eine Kollegin, das ist aber mittlerweile 20 Jahre her, da hat eben so eine zweistöckige Torte für 20 Leute um die 1000 Pfund gekostet. Mhm. Und das ist mit dem Arbeitsaufwand, was sich viele Leute vorstellen, gern hätten, einfach nicht umsetzbar. Deswegen ist oftmals so, die, wann hätten sie es gern? Ja, lassen Sie mich schauen. Nee, tut mir leid, da haben wir schon zu viel zu tun, weil es einfach nicht umsetzbar ist.
Ja. Das ist auch ein Grund, weshalb Hochzeitstorten oft, die man so serviert bekommt, gar nicht so toll schmecken, weil sie so hochgestapelt werden müssen, ja, weil die Produkte dann nicht passen. Ja. Mhm. Ja. Sie haben gerade London gesagt, aber ich würde gerne nochmal in Sachsen bleiben. Es gibt ja eine ganze Reihe von Konditoreiprodukten, die man typisch für Sachsen in Anspruch nimmt. Eierschecke, Christstollen, Meißner Fummel, Leipziger Lerchen. Ist das für Sie ein Thema oder nur irgendwas davon für Sie ein Thema?
Also die Meißner Fummel lassen wir schön bei den Herrn Zieger. Die macht auch kein anderer. Stollen machen wir in der Weihnachtszeit, sind aber nicht haben nicht das Stollensiegel, sind nicht in dem Verbund. Deswegen heißt der bei uns nicht Dresdner Stollen, sondern nur
Rosinenstollen.
Rosinenstollen, ja. Schmeckt hervorragend. Was noch?
Eierschecke.
Gebe ich zu, habe ich in meinem Leben.
Doch, haben wir schon.
Habe ich so, ein oder zweimal
zubereitet.
In 8 Jahren Betriebszubehörigkeit.
Ja, gibt es ab und an, aber nicht allzu oft. Mhm. Es ist kein Standardprodukt, was wir im Sortiment haben.
Das können andere deutlich besser, muss ich zugeben. Ja. Wir können das bestimmt auch, aber.
Gut.
Ja, wir können es bestimmt auch gut. Aber es ist auch schön, wenn man mal in andere Bäckereien gehen kann, die das traditionell wirklich täglich machen. Mhm. Und da mal was zu essen, was man sonst nicht hat.
Ja. Ich war mal mit einem Gastronomiekritiker hier in Dresden. Da sagte er, ja, wir müssen unbedingt an diese und jene Konditorei gehen. Die haben die beste Eierschecke, hätte er gelesen. Dann nimmt er den ersten Happen und sagt, Vanillin.
Ja.
Und dann war es zu Ende mit ihm.
Ja, es hat ja nicht unbedingt nur was mit der Eierschecke zu tun. Es gibt ja viele Produkte, die industrialisiert sind oder der Schnelligkeit, Einfachheit, Preisgünstigkeit einfach von den Rohstoffen so niedergeprügelt werden, dass es eine gute Marge hat. Mhm. Und da leidet natürlich das Produkt drunter. Aber dann ist die Frage, wie viele Kunden beschweren sich? Und wenn man dann die Touristenmassen sieht, die natürlich einmal nach Dresden kommen, einmal diese Eierschecke probieren möchten, dann natürlich für einen, egal welchen Preis, einmal das Essen, abtun für sich, dass sie es vielleicht nicht mögen und dann nie wiederkommen, haben sie trotzdem eine Eierstücke gekauft. Und wenn das jeder Tourist macht, ist doch der Hahn im Korb. Ja.
Ich habe mal irgendwoher ganz normales Kochcremepulver, also Puddingpulver, wir verwenden normalerweise nur Maisstärke, Puddingpulver, wo eben auch Vanillin drin war. Und da hatte ich nur einen ganz geringen Anteil dran, weil irgendwie Maisstärke gefällt hat oder sowas. Also wirklich nur 10% von dem, was ich eigentlich brauche. Und selbst da hat man es so deutlich rausgeschmeckt, dass ich es eigentlich, ich glaube, ich habe es sogar weggetan. Weil
ja. Vanillin ist so intensiv, das glaubt man gar nicht. Ne?
Ja.
Ja. Ja, jetzt waren wir bei den sächsischen Produkten. Gucken wir nochmal, Sie haben ja eben schon London gesagt. Was würden Sie sagen, aus welchen Ländern haben Sie Rezepte, die Sie verwenden? Oder hängt das mit Ihrer Zeit als junger Konditor zusammen, wo Sie durch die Welt gezogen sind? Oder Sie?
Also ich glaube, die meisten Rezepte verwenden wir aus Belgien. Da gibt es einen Betrieb, wo er gearbeitet hat. Und wo ich auch mehrfach in den Betrieb reinschauen durfte in den letzten Jahren, wo jetzt eine gute Freundschaft entstanden ist. Wo ich zumindest auch probiere, einmal im Jahr nochmal für ein paar Wochen mal arbeiten zu gehen. Mhm. Die sehr traditionell, sehr, ich würde sagen, es ist bodenständig, aber sehr gute Qualität. Sehr gute Qualität, sehr gutes Handwerk, sodass selbst die einfachsten Produkte wahnsinnig spannend und ja, toll aussehen. Es hat einen Wow-Effekt, die Theke sieht prachtvoll aus, aber es ist eigentlich simpel. Aber das Können steckt halt einfach dahinter von noch alten Meistern. Ich glaube, da nutzen wir viel von, würde ich jetzt sagen.
Also direkt das Lernen von Kollegen.
Ja.
Und haben Sie die Entwicklung in Europa in der Konditorei, Patisserie auch über Medien in den Blick, im Blick, also beispielsweise über Bücher oder über auch Verkosten irgendwo anders?
Verkosten irgendwo anders schon, sehr viel. Bücher auch, Medien ich jetzt nicht so sehr. Ich
hab der Chef ist ja ein Tastentelefon.
Ich habe ein Tastentelefon und kein Smartphone.
Ja. Die Jugend ist schon sehr Instagram geleitet, ja. Mhm. Würde ich schon sagen. Es hat einen positiven Aspekt, dass man viel sehen kann, was produziert wird. Viele Anleitungen natürlich auch mit publiziert werden, die einfach zugänglich sind. Es ist natürlich ein Medienrausch, der da auf einen einwirkt. Es geht immer höher und immer besser und immer schneller, wie realitätsnah das wirklich ist, was da gezeigt wird, weiß keiner. Aber in gewissem Maße wohl konsumiert, ist das schon sehr hilfreich.
Wenn Sie ein Menü essen irgendwo in einem tollen Restaurant, wird es bei Ihnen mit Käse oder mit Dessert auf?
Ich glaube, wir nehmen beides, weil wir alles ausprobieren müssen.
Ja, stimmt. Eigentlich hatten wir letztens immer hier beides. Einmal Käse, einmal Dessert.
Ja.
In Restaurants ist es auch schwierig, wirklich ein gutes Dessert zu bekommen. Und das Traurige ist, ich habe auch einige Küchenchefs erlebt, die einfach die Mentalität besitzen. Jeder schlechte Koch ist auch ein guter Patissier. Also so viel zur Wertigkeit des Desserts bei manchen Küchenchefs.
Bei manchen Küchenchefs sind die Patissiers ein bisschen aussortiert. Ne?
Mhm. Ja.
Ja, völlig zu. Das ist eine eigene Welt eigentlich. Ja.
Patisserie. Ich muss aber auch sagen, wir waren jetzt unlängst sehr enttäuscht, dass wir kein vernünftiges Tiramisu gefunden haben in Italien.
Oh.
Es gibt jetzt in Italien, in der Stadt mit T, einen Tiramisu-Wettbewerb. Man konnte sich bewerben, um zu zeigen, dass man das beste Tiramisu macht. Ich war Feuer und Flamme, habe schon fast alles abgeschickt. Nein, sie haben nach Testessern gesucht, die dieses perfekte Tiramisu bewerten. Und es gibt so 500 bis 700, wurden wohl eingereicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber das hätte mich wirklich mal interessiert.
Kann man Zubereitungsweisen in Rezepte so präzise fassen, dass man es genau dann nachmachen kann?
Ja. Man sieht ja schon auch oft am Rezept, wie die Herstellung ist, ohne dass man eine Herstellung dazu kennt, eigentlich. bei also, vielen Sachen.
Patisserie ist eben viel über physische und chemische Verbindungen und Prozesse. Und das kann man relativ klar darstellen. Im Gegensatz zur Bäckerei, da geht es eben, man arbeitet mit einer lebenden Materie, mit Sauerteig, mit Hefen, die sich dann je nach Feuchtigkeit, Temperatur und so weiter anders entwickeln. Das heißt, wir haben jeden Tag ein anderes Produkt, was dann auch manchmal bockig und zickig ist. Aber Patisserie kann man relativ gut kalkulieren.
Ja, ist auch sehr exakt immer beschrieben. Man muss die genauen Gewichts- und Volumina einhalten.
Hm. Ich glaube, ich hätte statt der Vanillesoße Tiramisu sagen sollen.
Das ist doch ein tolles Schlusswort.
Dann haben wir es doch jetzt rund gemacht, genau. Ja, dann würde ich sagen, wir bedanken uns ganz herzlich für dieses Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Die Süße Kunst, ein Podcast über Konditorei und Desserts in und um Dresden. Hinweise auf weitere Folgen finden Sie in den Shownotes. Tschüss, bis zum nächsten Mal.